glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Der christliche Podcast mit
Jutta Lehnert, Theologin,
und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und das Schöne an diesem Podcast ist ja, Jutta ist Theologin und ich bin komplett kirchenfrei aufgewachsen, bin nicht konfirmiert, nicht zur Kommunion gegangen, rein gar nichts. Habe aber eine große Sehnsucht nach Glauben, aber wenn ich dann konfrontiert werde, Jutta, mit so etwas wie jungfräulicher Geburt oder gar Auferstehung, dann glaubt ihr aber nicht im Ernst, dass ihr mich damit kriegt, oder? Um hier mal so ein bisschen auf Konfrontation zu gehen.
Ja, also ich würde gern zu dem Wort Auferstehung etwas sagen. Das Wort Auferstehung ist ein religiöses Kunstwort. Das steht so nicht im Neuen Testament.
Was?
Nein, im Evangelium, also Markus-Evangelium beispielsweise, steht da ein Wort, das heißt Egerein. Ich sage gerade, das ist griechisch, das heißt einfach nur aufstehen, vom Boden hochkommen, etwas, was da niedergelegen hat oder was niedergedrückt war oder was platt gemacht wurde, kommt wieder hoch. Die kirchliche Sprache oder die religiöse liturgische Sprache hat daraus ein religiöses Eigenwort für diesen Jesus von Nazareth daraus gemacht. Das hat natürlich damit zu tun, dass an Ostern eben die Auferstehung Jesu gefeiert wird, aber wir müssen immer das Wort nicht religiös denken, jemand steht auf und kommt wieder hoch. Das ist eigentlich das Zentrale. Aber ich würde gern zu der Entstehung dieser Überzeugung, warum ist das möglich?
Also es geht ja darum, dass ich quasi nach dem Tod weiterlebe, richtig? Genau,
ja, dass man nicht im Tod bleibt. Aha. Wie kommt es zu dieser Idee? Die Grundidee ist nicht christlich, nicht? Die Grundidee ist im Judentum entstanden. Also wir müssen auch nochmal klar haben, dass Religionen sich entwickeln. Also Religionen bleiben nie auf dem gleichen Standpunkt.
Sag mir bitte doch nochmal, was bedeutet eigentlich Religion? Also
Religio, das lateinische Wort, heißt Bindung. Also ich binde mich an etwas. Ich verbinde mich mit etwas.
Ich vertraue.
Mit einer Vorstellung, mit einer Gottesidee. Ich vertraue etwas in meinem Leben. Ich setze auf etwas. Ich folge einer Grundidee, das meint Religio.
Also es ist überhaupt nicht das, also weil es wird ja manchmal gesagt, ja, es heißt ja auch Glauben, weil es nicht Wissen ist.
Nein, das ist die falsche Spur. Im Neuen Testament wird immer das Wort Pisteo oder Pistoio verwendet. Das heißt, ich vertraue. Glaube, es führt uns immer eher in solche Geschichten, gibt es dogmatische Sätze.
Genau, irgendwie.
Aber es geht um eine Lebenshaltung, also die Grundhaltung, ich vertraue dem Leben, ich vertraue, dass Gott mich trägt, ich vertraue einer Kraft, die mir gegeben, ich vertraue ganz fest und richte mein Leben danach aus. Es ist ein sehr praktischer Begriff eigentlich.
Mhm, okay.
So, jetzt nochmal zurück.
Zur Auferstehung.
Wie kommt das Judentum auf diese Idee, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es irgendwie nach dem Tod weitergehen muss? Das war nicht von Anfang an Bestandteil der jüdischen Überzeugung. Die jüdische Überzeugung heißt zunächst mal Befreiung aus der Sklaverei zu einer neuen gemeinschaftlichen Lebensform, in der es keine Herrschaft geben soll. Also das ist die Grundidee des Judentums.
Schon
aber
cool.
Und wenn man weiß, ja, das ist wunderschön, das ist wirklich eine religiös neue Idee, in Israel damals entstanden, im damaligen Israel entstanden.
Wo sind wir denn? Gib mal gerade vielleicht so eine Zeit, dass wir uns unbedingt so ein bisschen orientieren
wir
können.
Wir sind ungefähr 600 vor Christus. Ja. Oder die Befreiung ist vielleicht nochmal 1000 vor Christus. Aber sagen wir mal, als das niedergeschrieben wird, sind wir ungefähr 600 vor Christus,
okay.
Als die Texte verfasst sind. So. Und jetzt, Israel ist ja ein kleines Land, kleines Gebilde, immer umgeben von großen Weltreichen, ganz oft überfallen worden, weil die Parther zum Beispiel wollten den Zugang zum Mittelmeer und so weiter. Und da gibt's ganz schreckliche Gewalterfahrungen in diesem kleinen Land Israel. Fürchterliche Folterszenen, fürchterliche Gewaltexzesse, also fast aktuell wie heute. Und es sterben Menschen in Treue zu Gott schreckliche Tode. Und diese Erfahrung, dass Menschen in ihrer Treue zu Gott zu Tode kommen, dass sie gefoltert werden oder hingerichtet werden. Das führt in Israel zu einer ganz tiefen Beunruhigung, nämlich zu einer Frage an Gott selbst. Wie kann es sein, Gott, dass du die Menschen ins Leben rufst und in Treue zu dir sollen sie sterben?
Und
das kann doch nicht alles sein. Da muss deine Gerechtigkeit, muss doch noch einmal zugreifen.
Muss über den Tod hinausgehen.
Muss über den Tod hinausgehen. Und da entsteht so langsam im Judentum die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod. Das ist noch nicht in allen jüdischen Gruppen fixiert zur Zeit Jesu. Denn es gibt eine Geschichte auch im Markus-Evangelium, wo Jesus mit den Sadduzäern streiten, eine jüdische Sekte, die nicht an die Auferstehung glauben. Und Jesus glaubt aber an die Auferstehung. Nicht, man merkt, dass nicht alle jüdischen Gruppen diese Überzeugung schon gleich teilen. Nicht, das ist eine allmähliche Entwicklung im Judentum, dass also Gott es... Eine Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ist, dass doch Menschen nicht im gewaltsamen Tod bleiben dürfen. Also das ist eine große Beunruhigung. Man kann sich im Judentum darüber nicht beruhigen. Deswegen die Auferstehungshoffnung, auch die wir heute im Christentum haben, wurzelt eigentlich in dieser Überzeugung, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist. Mhm. Ja, also es geht nicht einfach um so ein idealistisch, ich werde meine Oma irgendwann im Himmel wiedersehen oder sowas. Das wäre eine sehr private Vorstellung. Sondern, dass es einfach, es kann nicht mit rechten Dingen zugehen, dass Menschen hier sterben. Und da muss Gott doch noch, Gott muss noch mal eingreifen. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung. Und da gibt es im Judentum eben diese Idee, es gibt irgendwann den Tag, an dem der Messias kommt, ja, und dann werden die Toten aus den Gräbern steigen und es wird Gericht gehalten über sie und irgendwann werden die Toten dann wieder leben. Also es gibt viele verschiedene Bilder dafür, ich sage, habe jetzt nur eins erzählt. Und die christliche Überzeugung sagt ja, und das ist neu, das ist jetzt wirklich neu, denn Jesus ist ja auch einer, der in Treue zu Gott hingerichtet worden ist. Und jetzt sagt die christliche Überzeugung, und das ist der Erste, der schon vor diesem Tag der allgemeinen Auferstehung schon aus dem Tod von Gott gerettet wurde. Also es schließt unbedingt an die jüdische Überzeugung, dass es Gerechtigkeit gibt.
Also das, warte mal, das ist ja völlig neu für mich. Das heißt, Jesus hat diese Auferstehung, dieses Leben nach dem Tod, noch ganz anders gedacht als die Christen dann nach ihm.
Ja, ja, ja. Was heißt gedacht? Also er hat es jüdisch gedacht, nicht? Er wird ja zum Beispiel in einer Geschichte gefragt, das ist so ein Witz, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, wie ist das denn, wenn eine Frau 7 Männer hintereinander hatte?
Kenn ich nicht.
Und dann stirbt... Die sind alle gestorben und die jeweiligen Brüder haben die geheiratet. Wem gehört die Frau denn, wenn du doch jetzt an die Auferstehung glaubst, Jesus, wem gehört denn die Frau, wenn alle auferstanden sind?
Ach du liebes
Bisschen. Dem ersten Mann, den zweiten, dritten. Das ist so ein Witz, den die da erzählen, die Sadduzäer, und lassen den Jesus
das
dann...
Das ist ein Text echt in der Bibel. Ist,
ja, ja, und dann sagt der Jesus, also Moment mal. So, wie ihr an die Auferstehung glaubt, dass also sozusagen das eine Verlängerung eures jetzigen Lebens
ja.
sei.
Ja, ja,
also
so,
ihr im Pomp und Besitztum und die Männer besitzen die Frauen und können mit denen umgehen,
läuft
wie sie wollen.
Nicht.
So ist das Leben nach dem Tode nicht. Ne? Und dann sagt er, nein, die hat eher mit der Befreiung der Menschen zu tun, ne? Und erzählt dann die Geschichte vom Dornbusch. Aber das geht jetzt schon ein bisschen zu weit. Also Jesus hat eine konkrete Vorstellung von Auferstehung. Sie ist nicht die Fortsetzung des diesseitigen Lebens mit all ihren Ungerechtigkeitsstrukturen, mit all dem, also so dürft ihr das nicht denken, sagt ihr, sondern wenn wir die Auferstehung, so wie wir die jetzt geschildert haben, konsequent denken, ist sie ja eine Aussage für das Leben vor dem Tod. Also wenn ich die Gerechtigkeit Gottes einfordere für das Leben nach dem Tode und sage, so dürfen Menschen nicht enden. Das darf nicht alles über diesen Toten sein. Das geht nicht. Dann sagt das ja sofort auch etwas aus über meine Gerechtigkeitsidee vor
im
dem
Leben.
Tod. Nicht? Also das ist das Kluge, was sich mit dieser Auferstehungshoffnung verbindet. Und das schildert Markus auch nochmal. Ich habe ja eben gesagt, das zentrale Wort Egeirein, also aufstehen, hochkommen, etwas vom Boden dann niederliegendes, kommt wieder hoch. Ja, das ist das Wort Aufstehen. Man könnte auch manchmal Aufstand sagen. Das ist ein Wort, das verwendet Markus nicht nur erst für den Ostermorgen, also die Frau und Jesu am Grab, sondern er verwendet es immer dann, wenn Jesus einen Menschen heilt,
einen Blinden
aufrichtet, einen Lahmen zum Gehen bringt, einen Toten wieder, was auch immer. Das Wort zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium. Es ist im Grunde genommen eine Kraft, die bei Jesus und in dieser Jesus-Gruppe aktiv ist. Und die kann selbst der Tod nicht umbringen. Mhm. Diese Kraft ist weiter da. Und deshalb bekommen die Frauen auch am Grab Jesu, also als das Grab ist leer und so, wird ja dann schön erzählt. Die Auferstehung selber wird ja nie erzählt, sondern die ist immer schon passiert. Ja, die Frauen stehen am leeren Grab. Und da kriegen die den Auftrag und dann sagt Jesus zu ihnen, geht nach Galiläa und fangt wieder diese Bewegung an mit dem Aufrichten von Menschen. Fangt wieder neu an und seid sozusagen wieder eine Aufrichtbewegung, so wie
aufrichtige Menschen.
Aufrichtige Menschen, Menschen vom Boden hochholen, Menschen in die Auferstehung bringen. Im Grunde genommen ist die Jesusbewegung nichts anderes als eine Bewegung von Aufgerichteten, die wieder andere Menschen aufrichten. Und so müsste man Auferstehung heute verstehen.
Wow.
Also nicht so religiös eng, nur auf den Jesus bezogen, sondern aufstehen, das kann jeder. Andere Menschen aufrichten kann jeder.
Naja, vor allen Dingen finde diese, dass wir sagen, es zeugt von Verantwortung, die ich heute lebe. Also diese großartige Idee, diese weite Idee fordert etwas heute von mir und das in höchster Freiwilligkeit, weil in der Kirche hat man ja dann, ja, wenn du irgendwie eine Schuld auf dich lädst, dann landest du in der Hölle, immer dieses mit. Hier ist ja eine große Freiheit und eine große Selbstverantwortlichkeit dahinter, die fantastisch ist, also die einen ja eigentlich so fliegen lässt. Toll.
Ja, ich würde gerne noch einen Satz sagen, der es gibt in der Bibel Tote, die sind unglaublich lebendig. Und es gibt Lebende, die sind im Leben schon tot. Nicht? Also wenn ich der Auferstehung, der Aufrichtung nicht folge, bin ich eigentlich im Grunde genommen menschlich gesehen ein toter Mensch, nicht wahr? Ja, also man kann im Leben tot sein. Und die Bibel kennt ungeheuer lebendige Tote.
Oh ja, also die kennen wir ja auch. Die bis heute wirken.
Die aus den Gräbern kommen. Leichen, die reden und schreien und sagen, fangt ihr wieder mit dem Krieg an? Seid ihr wahnsinnig geworden? Hier sind die Toten, die sprechen zu euch und sagen, lasst das. Nicht? Solche Tote kennt die Bibel und kennen wir ja auch. Ja, die Toten, die zu uns sprechen wollen und sagen, mahnen, den Frieden zu wahren.
Ja.
Aber es gibt eben Menschen, die sind im Leben schon tot. Das sind die Verantwortung für Kriege haben, nicht die. So muss man vielleicht sagen.
Ja, ich merke, wir haben eine Menge zu besprechen, denn du hast eben auch die Frauen am Grab von Jesus angesprochen. Über die müssen wir sprechen, über die wollen wir mehr erfahren. Wir wollen auch noch mal über Maria von Magdala sprechen. Also es ist noch so viel zu sagen und wir sind so neugierig und sagen heute erstmal ganz herzlichen Dank.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.